Nehemia Kapitel 9. Das Volk Israel hat begonnen, gemeinsam die Bibel zu studieren, Gottes Wort zu lesen, Gottes Gesetz zu lesen. Und da haben sie drin gelesen, dass sie das Laubhüttenfest feiern sollen. Die Zeit, wo sie sich demütigen vor Gott, in Laubhütten wohnen, zurückdenken an das, was er für sie getan hat. Und das ist, wo Erweckung beginnt eigentlich, wenn wir beschließen, gehorsam zu sein. Wir lesen Gottes Wort und wir sagen, ja, mir geschehe nach deinem Wort, mir geschehe nach deinem Willen. Das will ich tun, so will ich leben. Ich lese, was Gott sagt, und ich tue es. Das ist der Beginn von Erweckung. Und wir wollen uns heute noch ein paar weitere Schritte anschauen auf dem Weg zur Erweckung. Und das war eine Zeit der Erweckung hier im Volk Israel. Im Kapitel 9, im Vers 1, heißt es: am 24. Tag dieses Monats, also ein paar Tage später, nachdem sie gefeiert haben und sich gefreut haben, da versammelten sich die Söhne Israel unter Fasten und in Sacktuch und mit Erde auf ihrem Haupt. Das ist der erste Schritt, den wir heute sehen. Versammeln sich mit Fasten und Sacktuch und mit Erde auf ihrem Haupt. Alles Zeichen von Demut. Sie haben sich selbst erniedrigt vor Gott. Und das ist wichtig, für einen stolzen Menschen kann Gott nichts tun. Sondern der Herr sagt, den Stolzen, den demütigt. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Dem Stolzen widersteht der Herr. Und so ist die erste Haltung, diese demütige Haltung vor Gott. Zu sagen, du bist heilig, du bist Gott und ich bin nicht heilig und ich bin nur ein Geschöpf. Ich bin nicht mein eigener Gott, sondern ich lasse dich Gott sein in meinem Leben. Ganz einfache, aber wichtige Grundhaltung. Wir nehmen unseren Platz ein, für den wir geschaffen sind. Mit aller Schöpfung. Und das stimmt. Ganze Schöpfung betet Gott an. Pflanzen, die Tiere, alles was existiert, nimmt seinen Platz ein. Sterne laufen auf den Bahnen, die Gott ihnen zugedacht hat. Nur wir Menschen, wir haben einen Willen. Wir können uns entscheiden, ob wir mittun wollen, ob wir mit anbeten wollen oder ob wir selber Gott spielen wollen, ob wir rebellieren wollen. Und Gott hat uns diesen Willen gegeben, weil er eine Liebesbeziehung haben möchte. Aber mit Menschen, die aussteigen aus ihrem Platz, kann Gott nicht viel tun. Für die kann er nicht viel tun. Wir tun uns selber weh, wenn wir den heilen Platz verlassen, wozu wir geschaffen sind. Weil wir sind keine guten Götter. Wir sind nicht weise wie der allmächtige Gott. Wir sind nicht allwissend. Und wenn wir auf unserer menschlichen Ebene leben und denken, wir wissen es besser als Gott und wir sind schlauer und wir haben unser Leben im Griff, dann machen wir uns kaputt und die Menschen um uns herum auch. Und so Gott wartet auf dieses demütige Herz. Das passiert hier. Sie fasten. Diese äußeren Zeichen von Trauer, Sacktuch und Erde. Und dann als zweites sehen wir im Vers 2, und alle, die israelitischer Abstammung waren, sonderten sich ab von allen Söhnen der Fremde. Ist das zweite. Absonderung. Das ist eine Bedeutung von dem Wort heilig. Heilig. Jesus hat uns heilig gemacht in dem Sinn von rein. Er hat uns gewaschen. Er hat uns geduscht, sozusagen, von unseren Sünden. Er hat unsere Schuld weggenommen, wenn wir uns ihm anvertraut haben. Und er hat uns bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Er hat uns heilig gemacht. Wir sind Heilige Gottes in ihm. Das ist unsere geistliche Position. Heilige. Aber wir wollen natürlich auch so leben, wie es unserer Position entspricht. Und das ist Gottes Plan in unserem Leben, uns Jesus ähnlich zu machen. Er formt uns nach einem Bild, und das heißt, es ist das Bild seines Sohnes, Jesus Christus. Das ist das Bild, in das wir geformt werden. Und Römer 8, 28 sagt uns, er wird alles in unserem Leben zu diesem Guten mitwirken, damit wir geformt werden in das Ebenbild Jesu. Und Jesus ähnlich sein ist auch Lebensqualität. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Deswegen wollen wir heilig sein. Eine zweite Bedeutung von heilig ist abgesondert zu sein. Denkt an die heiligen Geräte im Tempel. Die wurden geheiligt für Gott, das heißt, die standen ausschließlich der Anbetung Gottes, zum Gottesdienst zur Verfügung. Die durften für nichts anderes verwendet werden. So, Heiligung bedeutet Absonderung. Absonderung immer von etwas zu etwas anderen hin. Wir sind abgesondert von dieser Welt zu Gott hin. So soll es zumindest sein. Ist nicht immer so. Und das, was die Israeliten hier erkannt haben. Sie haben erkannt, dass sie Gott nicht treu gewesen sind, und sie sonderten sich ab von allen Söhnen der Fremde. Bildlich würden wir heute sagen, wir Christen, wir sondern uns ab von der Welt. Allem Fremden, was Gott fremd ist, was nicht zu ihm passt. Alles, was uns von ihm wegzieht, was Kompromisse sind, davon sondern wir uns ab. Und das ist wichtig, wenn du tief werden willst mit Gott und tief wachsen willst mit Gott, geht es nicht ohne dem. Im 2. Korintherbrief heißt, es geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Heißt nicht, dass wir uns in irgendein Kloster zurückziehen müssen und uns dort einsperren sollen. Das ist nicht gemeint. Nee, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Was hier gemeint ist, dass wir uns nicht geistig zusammenspannen lassen mit Ungläubigen. In einer Ehebeziehung, in einer Geschäftsbeziehung auch, wo jemand, der ganz andere Werte hat als wir und der Gott nicht ehren will, uns eigentlich mitzieht und wir gar nicht auskönnen. Wir sind zusammengespannt. Diese Arten von Beziehungen oder vielleicht Freundschaften, die uns beeinflussen. Na, jeder Mensch ist entweder ein Leiter oder ein Geleiteter. Wenn wir mit Ungläubigen zusammenhängen können und wir können sie für Jesus beeinflussen, wunderbar. Das ist der Platz, den Gott für uns hat. Aber wenn wir zu schwach dafür sind und die fangen an, uns zu beeinflussen und wir fangen an, ihre Wege zu gehen, dann ist es schlecht. Dann sind wir zusammengespannt. Vielleicht ist es nur ein emotionales Joch, in dem wir sind. Oh, der Gruppendruck, ich muss mit, ich bin nicht stark genug. Oh. Alle ziehen sich ein Joint rein, oh, ich muss auch mitmachen. Ne? Dann bist du abhängig, dann bist du beeinflusst. Und das sollen wir nicht tun. Wir sollen uns nicht in solche Art der Beziehung einlassen. Oder Geschäftsbeziehung, wo dein Geschäftspartner sagt, hey, komm, wir hinterziehen Steuern. Nee. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Starker Kontrast hier, ne? Was hat Licht und Finsternis gemeinsam? Nix. Entweder es ist Licht oder es ist Finsternis. Du kannst es gar nicht mischen. Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Welche Übereinstimmung, welche Gemeinsamkeit hat Jesus Christus mit dem Teufel? Keine. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Auch kein. Wir gehen in den Himmel, die gehen in die Hölle, wenn sie ein Buße tun. Völlig konträre Weltsichten, völlig konträre Lebenseinstellungen und Weltanschauungen. Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist wunderbar, wir dürfen Gottes Tempel sein. Der lebendige, heilige Gott hat beschlossen, in uns zu wohnen, durch Jesus Christus, wenn wir uns Vergebung schenken lassen. Wenn wir uns nur demütigen und sagen, ja Herr, wasch du mich rein. Ich vertraue mich dir an, deinem Werk am Kreuz für mich. Werden wir der Tempel Gottes. Und das ist das große Geheimnis des Christentums. Wir ersetzen uns selbst, unser eigenes Leben durch Christus und sein Leben in uns. Und das ist wunderbar. Aber welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern oder Götzentempeln? Du bist entweder ein Tempel Gottes oder du bist ein Tempel von einem Götzen letztlich. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen, und ich werde euer Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Das ist der Grund, warum wir abgesondert sein wollen für ihn. Wir sind seine Kids. Wir gehören zu ihm. Wir gehören nicht mehr länger dem Teufel oder der Welt. Der Paulus sagt, die Welt ist für mich gestorben und ich bin der Welt gestorben. In Jakobus 4 schreibt uns Jakobus, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Seht ihr, wie scharf der Kontrast hier ist? Es geht nicht. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will uns ganz für sich haben. Er will uns nicht teilen. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht der Gott, widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Das ist das Geheimnis von Erweckung. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Wie tun wir das? Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, ihr, die geteilte Herzen habt. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Das ist, was hier passiert in Israel. Sie fasten, sie legen Sacktuch an, sie trauern, weinen, sind gebrochen über ihre Sünde, über ihre Unreinheit. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Wenn wir Erweckung wollen in unseren Herzen, geht es nicht ohne dem, dass wir uns demütigen. Und ohne dem, dass wir uns absondern für Gott und volle Sache machen für ihn. Menschen, die geteiltes Herz haben, mit einem Bein in der Welt, mit einem anderen Bein bei Gott, werden nie wirklich Erweckung erfahren. Werden laue, fleischliche Christen sein vielleicht. Und das Dritte, was wir hier sehen, und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Verfehlungen ihrer Väter. Das Dritte ist, Sünde zu bekennen. Das ist ein Kennzeichen von Demut. Und das ist nicht etwas, was einmal passiert, wo wir uns bekehren, wo wir sagen, ja Jesus, ich brauche dich, ich will mich abwenden von meinem gottlosen Leben und ich will mich zu dir hinwenden, rette mich. Da passiert es auch, sonst bist du nicht gerettet, ohne Buße zu tun. Aber die Wahrheit ist, dass wir immer wieder missbauen. Wir sind nicht perfekt. Und Gott möchte, dass wir unsere Sünden bekennen. Bekennen heißt nichts anderes als übereinstimmen mit Gott und zu sagen, ja, das ist Mist und das muss raus. Warum will Gott, dass wir das tun? Weil er es nicht weiß, weil er unsere Sünden nicht kennt? Und ich glaube nicht. Es ist nicht wegen ihm, es ist vielmehr wegen uns. Wir müssen ehrlich sein. Wir müssen ehrlich sein mit uns selbst auch. Und müssen sagen, ja, das ist Sünde. Diese Eifersucht in meinem Herzen, das ist Sünde. Dieser Tratsch, das ist Sünde. Was ich da im Internet angeguckt habe, das ist Sünde. Dass ich gelogen habe, dass ich gestohlen habe, was immer es ist. Das ist Sünde, ich stimme dir überein. Wir Menschen, wir bagatellisieren das gerne, ne? Sagen, oh, ist eine Notlüge. Oder haben gern so Ausreden. ich kann nicht anders. Nee, wir müssen aufhören mit allen Ausreden und sagen, Gott, das ist Sünde. Wir sind ehrlich. Wahrhaftigkeit, das ist ganz wichtig. Und Gott ehrt es. Also sie bekannten ihre Sünden und die Verfehlungen ihrer Väter. Das war auch ganz wichtig in Israel, weil die waren sehr stolz auf ihre Vorfahren. Und die haben gedacht, oh, wir sind Juden, deswegen sind wir gerettet. Na, Jesus hatte diese Diskussion mit den Pharisäern, die zu ihm sagen, oh, wir sind keine Hurenkinder, so wie du, Jesus. Unser Vater ist Abraham. Und Jesus sagt, wollt ihr wirklich wissen, wer euer Vater ist? Wollt ihr wirklich die Wahrheit wissen? Euer Vater ist der Teufel, geistlich gesehen. Nur weil du Israelit bist oder nur weil du in der Gemeinde aufgewachsen bist oder christliche Eltern hast, Abstammung hat mit Geistlichkeit überhaupt nichts zu tun. Und so war es wichtig, sie mussten bekennen, dass ihre Väter Sünder sind und dass sie selbst Sünder sind. Einfach ehrlich sein und wahrhaftig sein vor ihrem Gott. Und dann als Viertes sehen wir uns, sie standen auf an ihrer Stelle und man las aus dem Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes vor. Also sie bekennen ihre Sünden. Und das ist auch wichtig, wenn wir geistig tief werden wollen, müssen wir ehrlich werden mit Gott und mit uns selbst. Wir machen uns gern selber was vor und anderen Menschen was vor. Aber wir müssen ehrlich werden. Und sie wenden sich ab von der Lüge sozusagen und sie wenden sich hin zu der Wahrheit. Bekennen den Mist in ihrem Leben, aber füllen dann auch ihre Herzen und ihr Leben und ihr Denken mit Gottes Wort, mit der Wahrheit. Und sie standen auf an ihrer Stelle und man las aus dem Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes vor, ein Viertel des Tages, 3 Stunden. Ist eine gute Bibelstunde. Und ein anderes Viertel des Tages bekannten sie ihre Verfehlungen und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihren Gott. Also sie lesen aus Gottes Wort und dann reagieren sie auf Gottes Wort. So ist es, wie wir die Bibel lesen müssen. Wir lesen die Beziehung, die Bibel in der Beziehung mit dem Herrn. Nicht intellektuell. Das bringt überhaupt nichts. Bringt überhaupt nichts, wenn wir Bibelstunden haben oder Bibelworkshops haben oder selbst auf eine Bibelschule zu gehen, bringt nichts, wenn es nur intellektuell ist. Wenn du nur was gelernt hast, da oben. Das ist fruchtlos. Jesus sagt, der baut sein Haus auf dem Felsen, der meine Worte hört und sie tut. Und so müssen wir die Bibel lesen. Wir lesen und wir sind im Gespräch mit Gott über das, was wir lesen. Gibt es da was, was ich umsetzen muss in meinem Leben? Ist da eine Sünde, von der ich umkehren muss, die Gott anspricht? Gibt es was, was ich nachahmen soll? Ist da ein Gedanke oder eine Einstellung, wo ich mein Denken verändern muss? So lesen wir die Bibel und dann reagieren wir. Gott spricht zu mir, er sagt was in seinem Wort und dann rede ich mit ihm drüber und sage, ja Gott, ich muss das umsetzen oder oh Mann, da habe ich verfehlt, das habe ich nicht getan. Ich tue Buße, stärk du mich. So müssen wir Bibel lesen, in einer Beziehung mit dem Herrn. Dann ist es fruchtbar, dann macht das Ganze Sinn, dann werden wir tief. Vers 4. Und Jeshua und Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, der Hanibani, Sherebia, Bani, Kenani traten auf das Podium der Leviten und sie schrien mit lauter Stimme um Hilfe zu dem Herrn, ihren Gott. War ganz öffentlich, die waren offen und ehrlich auch voreinander. Und das ist so gut, das ist so heil. Das ist so ein guter Boden für Erweckung, wenn wir ehrlich sind mit Gott und mit uns selbst und wenn wir auch ehrlich sein können voreinander als Familie Gottes. Und die Leviten, Jeshua und Kadmiel, Bani, Hashabnea, Sherebia, Hudia, Shebania, Betachia sagten, steht auf und preist den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man preise deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm.
Du, Herr, bist es, du allein. Du hast die Himmel gemacht und die Himmel der Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig und das Heer des Himmels wirft sich vor dir nieder.
Es stimmt. Sehen in der Offenbarung, wo die Ältesten und die Engel, die Heiligen vor Gott niederfallen und sagen, du bist würdig, unser Herr. Und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen. Und um deines Namens willen waren sie und sind sie erschaffen worden. Oh, wir beten dich an, du Schöpfer, du bist es wert. Anbetung, das ist der fünfte Punkt, sind wir, glaube ich. Anbetung. Wir demütigen uns vor den Herrn, wir nehmen unseren Platz als Geschöpfe ein und wir fangen an, ihn anzubeten, ihn zu preisen. Und er ist es wert, oder? Der Schöpfer, der allmächtige Gott, der alles gemacht hat, so wunderbar. Für uns gemacht, wirklich als Liebesgeschenk für uns. Diese ganze Schöpfung ist für uns. Das ganze Weltall hat er für uns angelegt. Für die Menschen, mit denen er Beziehung haben will. Das ist erstaunlich. Gerade jetzt im Frühjahr, gut sich mal hinzusetzen, draußen hinzusetzen, zu sehen, wie die Bäume anfangen zu blühen, einen schönen Sonnenuntergang anzusehen und einfach Gott zu preisen für seine Schöpfung, für das, was er gemacht hat. Uns selbst anzusehen, wie David sagt, ich erkenne, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich preise dich dafür. Und jetzt folgt das längste Gebet in der Bibel. Und wir werden hier nicht super tief in jedes Detail reingehen, sondern relativ schnell hier durchgehen. Aber ich möchte, dass ihr seht, dass die Leute sich wirklich Zeit genommen haben für diese Dinge. Das war nicht schnell mal die Losungen gelesen, einen Vers da und ein kurzes Gebet zum Himmel und Lobpreiskassette im Auto, während ich zur Arbeit fahre. Die haben sich wirklich Zeit genommen dafür. Und ich glaube, auch das brauchen wir, wenn wir wirklich tief wachsen wollen mit dem Herrn, brauchen wir wirklich Zeit mit ihm. Dass wir nicht durch diese Dinge durchhetzen, sondern vielleicht wirklich ab und zu mal Tage nehmen, so wie die Leute hier, wo du fastest und alle Ablenkungen ausschaltest und einen einsamen Ort suchst mit dem Herrn und wirklich mal 3 Stunden in der Bibel liest und mit Gott drüber redest und deine Schuld bekennst und ihn anbetest. Wirklich Zeit zu nehmen dafür. Wir leben in so einer hektischen Gesellschaft, sind überflutet mit Unterhaltungsangeboten im ganzen Zeug. Wenn wir unsere Zeit nur mehr für diese Dinge nutzen würden, da würde Erweckung passieren in unserem Herzen. Aber ich habe keine Zeit. Wir haben alle genug Zeit, glaube ich. Ich habe gelesen, im Durchschnitt verbringt der Deutsche in seinem Leben 5,5 Jahre vor dem Fernsehen. 5,5 Jahre zusammengefasst. Und 6 Monate verbringt er im Stau. 6 Monate seines Lebens. Und 6 Wochen verbringt er mit Sex. Aber wisst ihr, wie viel die Deutschen beten im Durchschnitt? 2 Wochen in ihrem Leben. Oder in einer anderen Studie habe ich gelesen, macht es vielleicht praktischer, der durchschnittliche Deutsche verbringt 3 Stunden und 14 Minuten vor dem Fernseher täglich. Das sind über 22 Stunden in der Woche. Medienkonsum mit Radio, anderen Medien zusammengefasst, 5 Stunden, 5 Minuten in der Woche. Das ist viel. Allein mit Fernsehen über 22 Stunden. Du kannst dir 2 Tage frei nehmen, um Bibel zu lesen, Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Frage von Priorität. Ich glaube, wir haben die Zeit. Wir müssen unser Leben nur umstellen. Und nicht, dass Fernsehen an und für sich schlecht ist oder Medien oder Unterhaltung an und für sich schlecht ist. Aber wie viel Zeit verbringen wir mit dem Herrn? Es sind unterschiedliche Prioritäten. Ich lese mal kurz vor aus dem Gemeindebrief. Es passt wunderbar, was die Isa da rausgesucht hat. Komisch, dass 100 Euro nach so viel aussehen, wenn du sie der Kirche gibst, aber so wenig, wenn du damit einkaufen gehst. Komisch, wie lange ein paar Stunden Kirche sind, nehme ich an, und wie kurz sie sind, wenn du ein Video anschaust. Komisch, wenn uns nichts einfällt, was wir beten können, aber wir unseren Freunden immer was zu erzählen haben. Komisch, wie spannend es ist, wenn Fußball in die Nachspielzeit geht und wir auf die Uhr schauen, wenn der Gottesdienst länger dauert als sonst. Komisch, wie schwer es ist, ein Kapitel in der Bibel zu lesen, aber wie leicht es ist, 100 Seiten eines Bestseller-Romans zu verschlingen. Wir müssen einfach ehrlich sein und sagen, wir haben falschen Appetit entwickelt. Und nicht unbedingt falsch, aber das Verhältnis stimmt nicht. Und wir sind alle beeinflusst von dieser Welt. Wenn du eine Woche lang einfach fastest von Unterhaltung, Glotze ausgedreht lässt, Videorekorder oder DVD-Spieler ausschalten lässt, Radio ausgeschalten lässt, Computer mal auslässt, 22 Stunden in der Woche. Und ich glaube, du wirst mehr gesegnet, wenn du die 22 Stunden im Licht von Gottes Wort verbringst, als im Licht der Glotze. Ich möchte euch ermutigen, wirklich mal bewusst Zeit zu nehmen. Ich möchte es für mich persönlich mehr tun, wirklich in regelmäßigen Abständen wieder Tag frei nehmen, zu fasten, zu beten, den Herrn zu suchen. Wir brauchen solche Zeiten in unserem Leben. Gott hat es in Volk Israel so angelegt. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen, Sabbat. Und dann alle 7 Jahre ruhen. Das ist ein gutes Muster. Wir brauchen regelmäßig so Zeit mit dem Herrn. Und jetzt sehen wir das längste Gebet. Also sie haben auf sich selbst geschaut, sie waren ehrlich vor Gott über sich selbst, über das, was er ist, haben den richtigen Platz eingenommen, die richtige Haltung eingenommen. Und jetzt schauen sie zurück auf Gottes Treue in ihrer Geschichte. Und das ist auch gut, zurückzuschauen. Wow, wie viel der Herr für uns getan hat. Sich zu erinnern, wie er uns zu sich gezogen hat. An die Zeiten erinnern, wo er uns versorgt hat, wo er nahe bei uns war, in der Not. Ich finde es hilfreich, so ein stille Zeitheft zu führen, wo man diese Dinge auch aufschreiben. Ich schreibe nicht jeden Tag was auf oder nicht mal jede Woche was auf, aber wenn mich was wirklich anspricht und der Herr wirklich was Außergewöhnliches tut in mein Leben, das schreibe ich mir auf. Kann ich dann in trockenen Zeiten oder wenn es schwierig ist oder wir manchmal in so Situationen drin sind, wo es so stressig ist oder wir sehen immer aus und ein, wo wir vielleicht den Herrn nicht mehr sehen, einen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, zurückzuschauen, nachzulesen. Ja, Gott war wirklich treu in meinem Leben. Deswegen wird er auch jetzt treu sein. Das ist ganz praktisch, sich an Gottes Segnungen zu erinnern und auch dankbar zu sein dafür. So zurückzuschauen auf die Geschichte. Du bist es, Herr Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldea heraufgeführt und ihm den Namen Abraham verliehen hast. Und du hast dein Herz treu vor dir erfunden und hast mit ihm den Bund geschlossen, das Land der Kanaaniter, der Hethiter, der Amoriter und der Perisiter und der Jebusiter und der Girgasiter zu geben
und du hast deine Worte aufrechterhalten, denn du bist gerecht. Die Treue Gottes, der diesen Heiden Abraham zu sich gezogen hat, wie er uns zu sich gezogen hat. Und er ist so gerecht und hat seine Worte, seine Verheißungen aufrechterhalten. Können wir bezeugen in unserem Leben. Und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und hast ihr Geschrei am Schilfmeer gehört. Die Rettung Gottes. Und du hast Zeichen und Wunder getan an dem Pharao und an all seinen Knechten und am ganzen Volk seines Landes. Denn du hattest erkannt, dass sie vermessen an ihnen gehandelt hatten. Und du hast dir einen Namen gemacht, wie es am heutigen Tage ist. Und das Meer hast du vor ihnen gespalten, so dass sie mitten durch das Meer auf dem Trockenen zogen. Aber ihre Verfolger hast du in die Tiefe geworfen, wie einen Stein in mächtige Wasser.
Also Gottes Rettung, Gottes Wunder. Hast du Wunder erlebt mit Gott in deinem Leben? Ich habe es erlebt. Ah, preisen wir ihn dafür, denken wir daran. Wir gewöhnen uns manchmal so dran, ne? Dass wir es selbstverständlich nehmen. Und deswegen ist es mal gut zurückzuschauen, aufzuschauen zum Herrn.
Und in einer Wolkensäule hast du sie bei Tag geleitet und in einer Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Und auf den Berg Sinai bist du hinabgestiegen und hast vom Himmel her mit ihnen geredet. Also Beziehung, der Herr war mit ihnen, er hat sie geleitet. Feuersäule bei Nacht, Wolke bei Tag. Gottes Gegenwart war mit ihnen und er hat mit ihnen geredet. Wie Gott mit dir und mit mir geredet hat und wie er redet in seinem Wort, zu unserem Herzen spricht. Und du hast ihnen klare Rechtsbestimmungen und zuverlässige Gesetze, gute Ordnungen und Gebote gegeben.
Gottes Wort ist so gut. Seine Gebote, auch seine Verbote sind so gut. Das ist die Betriebsanleitung für ein heiles Leben. Lest mal Psalm 119. David preist den Herrn für sein Wort. Ich habe Lust an deinem Wort. Ich liebe deine Rechtsbestimmungen. Sie sind mir süßer als Honig. Aber wie kann ein Jüngling seinen Weg reinhalten, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Und er freut sich dran, er dankt Gott für sein Wort. Wir können uns dran freuen. Ich meine, Gott spricht zu uns. Wir müssen mal innehalten. Uns ist das so vertraut, wir kommen zweimal in der Woche zusammen, um die Bibel zu studieren. Halt mal, Gott spricht zu uns, der allmächtige, ewige Gott, der alles erschaffen hat, der allweise ist, der perfekt ist, der spricht zu uns, der will was mit uns zu tun haben und er redet mit uns. Das ist unglaublich. Und er sagt uns Wahrheit, echte Wahrheit, objektive Wahrheit. Und er weiß, wie wir heil und gut und richtig leben können und er sagt uns das. Das ist so wunderbar.
Und deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündet und hast ihnen Gebote und Ordnungen und ein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. So gute heilige und heilige Sätze.
Oh Mann, nimm doch einen Tag frei in der Woche für mich, sagt der Herr. Das ist so heil, das ist so gut.
Vers 15, und vom Brot des Himmels hast du ihnen gegeben für ihren Hunger und hast ihnen Wasser aus dem Felsen hervorkommen lassen für ihren Durst.
Gottes Versorgung. Hast du Gottes Versorgung erlebt in deinem Leben? Erhörte Gebete, materielle Versorgung, geistliche Versorgung. Ich meine, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wir sind reiche Menschen. Jesus hat uns reich gemacht. Hat das Volk versorgt hier. Überlegt euch mal, 2-3 Millionen Menschen, wie viel Manna da vom Himmel fallen mussten. Das waren Tonnen. Wie viel Wasser die Leute gebraucht haben, mitten in der Wüste. Und Gott hat sie versorgt. Gott hat uns verheißen, wenn wir ihn und sein Reich zuerst suchen, dass er alles hinzufügen wird. Gott versorgt uns. Ich habe das erlebt. Ich weiß, ihr habt es auch erlebt.
Und du hast ihnen befohlen, hineinzugehen, um das gute Land in Besitz zu nehmen, das ihnen zu geben, du deine Hand zum Schwur erhoben hattest.
Wieder hat sie gesegnet. Er hat dir ein gutes Land gegeben.
Also hier haben wir Gottes Segnungen. Und ich hoffe, wenn ihr durchlest, dass euch das Wort und auffällt. Gottes Segnungen sind überwältigend. Gott, du hast das getan und das und das und das und Gott, du bist so gut gewesen zu uns. Du bist so ein wunderbarer Gott. Kleinen Kontrast dazu jetzt die Reaktion des Volkes auf diesen wunderbaren, liebevollen, versorgenden, gegenwärtigen, redenden, fürsorglichen Gott. Sie aber, unsere Väter, nämlich handelten vermessen und sie verhärteten ihren Nacken und hörten nicht auf deine Gebote. Und sie weigerten sich zu gehorchen und dachten nicht mehr an deine Wundertaten, die du an ihnen getan hattest. Sie verhärteten ihre Nacken und setzten ein Haupt über sich, um zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Klingt wie unsere Geschichte ein bisschen. Ne? Gott ist gut, wir verhärten unseren Nacken. Ein Grund, warum sie es getan haben, seht ihr hier, dass sie an seine Wundertaten nimmer gedacht haben. Ne? Kann uns passieren, wir nehmen es selbstverständlich, oder Herr ist da, wir sind gerettet. Gewöhnen uns daran, werden gleichgültig, verhärten unsere Herzen, werden eigenwillig. Jetzt, wo wir in dem verheißenen Land sind, in den Zeiten, wo wir gesegnet sind und wo es uns gut geht, oh, wir vergessen den Herrn. Wollen sogar wieder zurückzugehen nach Ägypten, zurück in die Welt. Und wie hat Gott reagiert drauf? Ist unglaublich. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und du hast ihn nicht verlassen. Wow, das ist unser Gott. Er ist so liebevoll. Ich meine, was würdet ihr tun? Was würden wir tun? Seid froh, dass ich nicht Gott bin. Ich meine, die Barmherzigkeit Gottes ist wirklich unglaublich. Mit Leuten, die ihm ins Gesicht spucken, die ihm den Rücken zukehren. Und er ist so barmherzig, er ist so liebevoll, so langsam zum Zorn. Und groß an Gnade, an unverdienter Gunst. Und er hat sie nicht verlassen, er ist ihr nachgegangen. Wie er auch uns nachgeht in unserem Leben. Ich denke an David, ein Ehebrecher und ein Mörder. Was würden wir mit dem tun in unserer Gemeinde heute? Was würden die Christen heute mit dem tun? Aber Gott war so barmherzig und so gnädig, hat ihn den Propheten geschickt, hat ihn konfrontiert, ist ihm nachgegangen und als er Buße getan hat, hat Gott vergeben. Ja, die Konsequenzen waren da und Gott hat gezüchtigt, das tut er als liebender Vater. Aber so gnädig, so barmherzig, oder? Viel barmherziger, als wir es sind. Ist so, als würde Gott nur darauf warten, dass wir umkehren. Er möchte uns segnen und er wartet und sagt, hey, kehr doch um. Kehr doch um. Aber wann kehrst du endlich um? Ah, endlich. Puh, kann ich dich segnen. Das ist sein Herz. Er ist wirklich so wunderbar. Er ist so liebevoll. Und das ist erstaunlich, obwohl er so heilig ist. Ne? Ist er so liebevoll zu uns rebellischen Menschen. Und es geht immer weiter. Sogar als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, und große Lästerungen verübten, hast du in deinen großen Erbarmungen sie doch nicht in der Wüste verlassen. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen bei Tag, um sie auf den Weg zu leiten, noch die Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Und deinen guten Geist hast du gegeben, um sie zu unterweisen. Und dein Manna hast du ihrem Mund nicht vorenthalten und du gabst ihnen Wasser für ihren Durst. Gottes Gnade. Gott lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Das ist Gottes Gnade. Die Leute, die ihm ins Angesicht spucken, die ihm den Rücken zukehren, Gott gibt ihnen zu essen, Gott gibt ihnen zu trinken, Gott gibt ihnen anzuziehen. Man sehen die da draußen rumfahren in ihrem Mercedes und die erkennen das gar nicht. Gottes Gnade. Gottes Güte will uns zur Buße treiben. Er wirbt um unser Herz, er ist so gut. Und 40 Jahre lang hast du sie in der Wüste versorgt, sie entbehrten nichts. War Züchtigung die Wüste. Und ein liebevoller Vater züchtigt seine Kinder, wenn sie von ihm weglaufen, wenn sie auf dem falschen Weg gehen. Und wir werden es hier auch sehen, Gott zieht die Schraube immer fester an. Je mehr sie von ihm weggehen, Gott geht ihnen nach. Ja. ist treu, er ist barmherzig. Bis in die tausendste Generation, er wird sie nicht verlassen, aber er geht ihnen nach und er zieht die Schraube immer fester an, weil er sie zurückgewinnen will. Aber selbst in dieser krassen Züchtigung, wo Gott gesagt hat, 40 Tage werde ich in der Wüste herumziehen und alle werden sterben von euch, die ungläubig waren und rebellisch waren. Seht diese Güte noch in der Züchtigung. 40 Jahre lang hast du sie in der Wüste versorgt, sie entbehrten nichts. Ihre Kleider verschlissen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Und du hast ihnen Königreiche und Völker gegeben und sie ihnen Stück für Stück zugeteilt. Gottes Gnade. So nahmen sie das Land Sihons, das Land des Königs von Heschbon in Besitz und das Land des Og, des Königs von Basan. Und ihre Söhne hast du zahlreich werden lassen wie die Sterne des Himmels. Und du hast sie in das Land gebracht, von dem du ihren Vätern gesagt hattest, dass sie hineingehen sollen, um es in Besitz zu nehmen. Und die Söhne kamen hinein und nahmen das Land in Besitz. Und du hast vor ihnen die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, gedemütigt und hast sie in ihre Hand gegeben, sowohl ihre Könige als auch die Völker des Landes, mit ihnen zu tun nach ihrem Belieben. Und sie nahmen befestigte Städte ein und fettes Ackerland und nahmen Häuser in Besitz, die mit allerlei gut gefüllt waren, ausgehauene Zisternen, Weinberge und Olivengärten und Obstbäume in Menge, war alles vorbereitet für sie. Und sie aßen und wurden satt und fett und ließen es sich wohl sein durch deine große Güte. Wieder Kontrast dazu, aber im Vers 26. Aber sie wurden widerspenstig und empörten sich gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken. Boah Gott, wir pfeifen auf dein Wort, was du sagst. Wir wissen es besser. Ich muss das nicht tun, was du sagst. Sollen wir wirklich noch so leben? Das ist doch so ein altes Buch. Wir sind moderne Menschen, oder? Sollen wir wirklich warten bis zur Ehe? Sollen wir wirklich nicht betrügen? Sollen wir wirklich in Gottes Reich investieren? Ach, das macht doch keinen Sinn. Wir wissen es besser. Und sie brachten deine Propheten um, die als Zeugen gegen sie auftraten, um sie zu dir zurückzuführen und verübten große Lästerungen, haben die Stimme Gottes zum Schweigen gebracht in ihrem Leben. Ihr Gewissen ignoriert, das Wort ignoriert. Propheten, Geschwister, die kommen und sagen, hey du, das ist kein guter Weg, auf dem du da bist, du doch bitte Buße, kehr um. Haben das ignoriert. Sie verübten große Lästerungen. Und hier sehen wir die Züchtigung Gottes. Da gabst du sie in die Hand ihrer Bedränger, die bedrängten sie. Und zur Zeit ihrer Bedrängnis schrien sie zu dir und du hörtest vom Himmel her und nach deinen großen Erbarmungen gabst du ihnen Retter. Die retteten sie aus der Hand ihrer Bedränger. Gott ist Güte, er geht nach, er züchtigt, er macht dir das Leben schwer, lässt sich die Konsequenz deiner Sünde erfahren. Sein Herz ist, dass du umkehrst. Und wieder sehen wir, er wartet nur drauf. Sobald die umkehren, blub, du hörtest vom Himmel und gabst ihnen einen Retter und rettetest sie. Er wartet nur zu segnen. Vers 28, aber wieder, sobald sie Ruhe hatten, taten sie wieder Böses vor dir. Klingt wie unsere Geschichte. Huh? Wir Menschen sind irgendwie unbelehrbar. So widerspenstig, so selbstsüchtig, so eigensinnig. Es scheint, dass in Zeiten, wo es schwierig ist, da schreien wir zum Herrn und sobald es uns gut geht und wir haben Wohlstand und die Dinge laufen gut, dann denken wir, wir brauchen ihn nicht mehr. Gehen unseren eigenen Weg, tun unser eigenes Ding. Denken wir, wissen es besser. Wieder die Treue Gottes, da überließest du sie der Hand ihrer Feinde, dass diese über sie herrschten. Wieder, zieh die Daumenschraube ein bisschen fester an. Jetzt herrschen die Feinde über sie. Und sie schrien wieder zu dir um Hilfe. Kennst du das in deinem Leben? Schrien wieder um Hilfe. Und Gott sagt, ah, schön von dir zu hören. Lange nichts gehört, schön von dir zu hören, mein Kind. Ich hab dich lieb. Gut, dass du dich umdrehst zu mir wieder. Und du hörtest vom Himmel her und errettest es sie nach deinen Erbarmungen viele Male. Und du tratest als Zeuge gegen sie auf, um sie zu deinem Gesetz zurückzuführen. Die Propheten, sie aber handelten vermessen und gehorchten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Rechtsbestimmungen, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut. Seht ihr, das ist Gottes Herz. Er möchte, dass wir leben. Jesus sagt, er ist gekommen, damit wir Leben haben und es in Fülle oder im Überfluss haben. Lebensqualität. Dafür ist die Betriebsanleitung da, dass wir gut leben, dass wir gut funktionieren. Das ist Gottes Herz, wenn er zu uns spricht in seinem Wort. Und sie zeigten eine störrische Schulter und verhärteten ihren Nacken und gehorchten nicht. Und du wieder hattest Geduld mit ihnen. Unglaublich, unser Gott. Du hattest Geduld mit ihnen viele Jahre und tratest als Zeuge gegen sie auf durch deinen Geist, durch das Wort deiner Propheten. Aber sie hörten nicht hin. Da gabst du sie in die Hand der Völker der Länder. Jetzt wurden sie völlig weggeführt aus ihrem Land. Wieder die Schraube noch fester angedreht. Gott ist treu. Er geht ihnen nach. Konsequenz ihrer Sünde wird immer krasser. Doch Gott wieder, Vers 31, doch in deinen großen Erbarmungen hast du nicht ein Ende mit ihnen gemacht und sie nicht verlassen, denn ein gnädiger und ein barmherziger Gott bist du. Seht ihr das? Das, was ich möchte, dass wir wirklich sehen heute, wie wunderbar unser Gott ist. Seine Barmherzigkeit, seine Güte trotz uns. Und wieder die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Er ist so wunderbar. Er soll es uns leicht machen, umzukehren und demütig zu werden und Buße zu tun, wenn es nötig ist. Vers 32, und nun unser Gott, du großer, starker und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade bewahrt, lass nicht gering vor dir sein all die Mühsal, die uns getroffen hat, unsere Könige, unsere Obersten und unsere Priester und unsere Propheten und unsere Väter und ein ganzes Volk, seit den Tagen der Könige von Assur bis auf diesen Tag. Also Gott, du warst so treu in der Vergangenheit. Und jetzt kommen wir zu dir. Sei auch treu zu uns jetzt in der Gegenwart. Jetzt, wo wir aus der Verbannung zurückgekommen sind. Jetzt, wo wir fasten und wieder umkehren zu deinem Wort und Buße tun und dich anbeten wollen. Neig dein Herz uns zu. Doch du bist gerecht bei allem, über was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen. Wir haben gottlos gehandelt. Oh, da sehen wir Erweckung. Wenn das ein Mensch sagt, dann sagt Gott, du bist gerecht. Das, was mir zugestoßen ist, ist gerecht, denn ich habe gottlos gehandelt. Gott, du bist gerecht und ich bin ungerecht. Wenn wir an den Punkt kommen, da kann Erweckung passieren. Gott, du bist gerecht und ich bin ungerecht. Nicht selbstgerecht, sondern ungerecht. Ich verdiene überhaupt nichts. Es ist Gnade, es ist unverdiente Gunst, dass du dich überhaupt mit mir abgibst, Gott. Und du bist gerecht in allem, was mir passiert ist in meinem Leben. Ich kann nie sagen, oh, dich anklagen. Allein, dass ich am Leben bin, ist Gnade. Das Einzige, was wir verdient haben, ist die Hölle. Das, was wir aus uns selbst, aus dem Besten, was wir tun können, das, was wir uns verdient haben. Ewige Trennung von Gott. Hölle, Verdammnis. Gott, du bist gerecht. Ich bin ungerecht. Das ist Demut. Das ist die Haltung, die Gott segnen kann. Und unsere Könige, unsere Obersten, unsere Priester und unsere Väter haben nicht nach deinem Gesetz gehandelt und haben auf deine Gebote und auf deine Zeugnisse nicht geachtet, mit denen du gegen sie als Zeuge aufgetreten bist. Sie aber trotz ihres Königreichs und trotz der Fülle deiner Güter, die du ihnen gegeben und trotz des weiten und fetten Landes, das du vor sie gelegt hattest, sie haben dir nicht gedient und sind nicht umgekehrt von ihren bösen Taten. Sie, wir sind heute Knechte. Konsequenz der Sünde. Wir sind Knechte, wir sind versklavt. Und das Land, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und seine Güter zu genießen, siehe, wir sind Knechte in ihm. waren beherrscht von den Persern, waren nicht freie Leute zu dem Punkt, obwohl sie zurück durften in ihr Land. Und seinen Ertrag vermehrt es für die Könige, die du um unserer Sünde willen über uns gesetzt hast. Und sie haben Gewalt über unsere Leiber und über unser Vieh nach ihrem Belieben. Wir aber sind in großer Bedrängnis. Wir sind in großer Bedrängnis. Und sie klagen nicht Gott an deswegen, sondern sie sagen, wir haben missgebaut. Wir haben gesündigt. Wir ernten die Konsequenz unserer Sünde. Leute werden zornig auf Gott, weil sie von mir aus Unzucht treiben und dann kriegen sie irgendeine Geschlechtskrankheit oder AIDS und dann sind sie zornig auf Gott. Oh, wie kannst du das zulassen? Wie kannst du zulassen, Gott, dass ich Lungenkrebs kriege? Hier hast du ein Leben lang geraucht wie ein Schlot und gekifft. Wie kannst du zulassen, dass die Steuerfahndung hinter mir her ist? Nein, du hast Steuern hinterzogen. Gott, warum lässt du das zu? Warum lässt es zu, dass meine Ehe so furchtbar ist? Ja, du warst total selbstsüchtig die ganzen Jahre. Wir ernten das, was wir sehen. Und sie sind ehrlich hier vor Gott. Und sie sagen, es ist wegen unserer Schuld. Wir bekennen sie, Gott. Und du bist so gütig trotz allem. Du bist gerecht. Du warst gerecht in allem. Wir sind ungerecht. Nehmen wir noch ein paar Minuten für Kapitel 10. Das geht ganz schnell, weil man nicht alles lesen. Sechster oder siebter Punkt. Ich weiß nicht genau, wo wir sind. Der nächste Punkt ist auf jeden Fall, sie machen einen neuen Bund mit Gott. Neue Hingabe, gehorsam zu sein. Gott, wir waren ungehorsam, wir haben Büße getan, wir haben unsere Schuld bekannt, wir haben dich angebetet, jetzt machen wir einen Bund mit dir, wir wollen gehorsam sein. Vielleicht ist es ein Punkt heute in deinem Leben, wo Gott zu dir spricht über verschiedene Dinge. Punkt zu sagen, Gott, ab heute will ich anders leben. Ab heute will ich nach deinem Wort leben. Mir geschehe nach deinem Wort. Und wegen all diesen schließen wir nun eine feste Vereinbarung und schreiben sie auf. Sie gehen vorwärts. Na, sie haben zurückgeschaut in die Vergangenheit, nicht um dort hängen zu bleiben, in ihren Versagen, in ihren Sünden, sondern um Gottes Treue zu sehen, trotz allem, um ein realistisches Bild von sich selbst zu bekommen und von Gott zu bekommen, wie die richtige Perspektive. Aber jetzt schauen sie voraus. Sie haben nach hinten geschaut, sie haben aufgeschaut zu Gott, jetzt gehen sie voran und sagen, Gott, ab heute will ich nach deinem Wort leben, radikal, hingegeben. Einen Bund und auf der gesiegelten Schrift, die haben das sogar niedergeschrieben, stehen Namen unserer Obersten, unserer Leviten und unserer Priester und die Namen auf den gesiegelten Schriftstücken Nehemia, der Tirschata, der Oberste und dann alle anderen. Und wieder die Hausaufgabe ist, diese Namen auswendig zu lernen. Also zuerst die Namen von den Leitern und den Leviten. Und dann Vers 29, das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich aus den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes hin abgesondert haben. Sieh, die Absonderung ist von etwas zu etwas, von den Völkern zu Gottes Wort hin, zu seiner Wahrheit, sowie ihre Frauen, ihre Söhne und ihre Töchter, alle, die Erkenntnis und Einsicht haben, schließen sich ihren Brüdern, den Mächtigen unter ihnen an und treten in Eid und Schwur, im Gesetz Gottes zu leben. Ich möchte so leben, wie du sagst. Ich möchte, es ist eine Willensentscheidung. Wir brauchen Gott nicht versprechen, ich werde es nie wieder tun und ich werde perfekt leben ab heute, das ist lächerlich. Und Gott erwartet es nicht von uns, aber er erwartet unseren Willen, unsere Hingabe. Ich will wirklich, nicht mit den Hintertürchen, insgeheim. Gott, ich sage das, dass es gut klingt vor der Gemeinde, vor allen anderen, aber insgeheim will ich nicht wirklich loslassen oder will nicht wirklich mein Leben ändern. Ne, ist ehrlich. Ich muss nicht falsche Versprechungen machen. Wenn ich sage, Gott, ich bin gewillt, ich will ab heute so leben. Ich will eine Hingabe machen. Ich will einen Bund schließen mit dir. Und sie schwören, wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Wieder hier Absonderung. Sollen unsere Töchter keinem Ungläubigen zum Mann geben oder zur Frau geben, unseren Sohn. Interessant eigentlich, wenn ihr die Bibel studiert, seht ihr, dass die Männer nahmen sich Frauen, aber die Töchter ganz besonders wurden von ihren Vätern gegeben. Zumindest bei amerikanischen Hochzeiten ist es noch üblich, wirklich so in der Zeremonie, dass der Vater die Tochter gibt. Das ist durchaus biblisch. Biblisch gesehen, die Väter waren verantwortlich, dass ihre Tochter rein in die Ehe geht. Und wenn sie das nicht war, wurde sie gesteinigt im Hauseingang ihres Vaters. Und ich kann euch Eltern, besonders die Väter, die heute nicht hier sind, ermutigen, wirklich Einfluss auszuüben im Leben eurer Kinder und mitzuentscheiden. Das müssen sie von klein auf lernen. Ich bin der Meinung, die Väter haben ein Mitspracherecht, wen die Tochter heiratet und wen nicht. Und ich sage nicht, dass die Väter das aussuchen und sagen, du heiratest den, ohne dass die Tochter was zu sagen hat. Aber ich glaube, ein Vater sollte sich den Jungen angucken. Und wie gesagt, er ist verantwortlich auch, dass sie rein in die Ehe geht. Das heißt, ich lasse meine Tochter nicht in irgendeine Situation, wo, ja, was passieren könnte und mit irgendeinem Kerl. Ich meine, wenn ich einen Mercedes daheim stehen habe, für den ich 10 Jahre hart gearbeitet habe und der steht in der Garage und dann kommt irgendein Fremder daher, irgend so ein junger Typ und sagt, darf ich dein Auto fahren? Was sagst du? Nein, darfst du nicht. Wie viel mehr ist deine Tochter wert? Irgendein Typ kommt daher, hey, ich will mit deiner Tochter ausgehen. Ja, komm mal rein. Wollte ich mal ein bisschen kennenlernen, wie du tickst. Und ich glaube, es ist auch weise für die Töchter, für die Kinder, auf die Eltern zu hören. Wenn du jemanden triffst, den du dich verliebst, und die Bibel sagt uns, es soll nur ein anderer Christ sein, ja, sonst kommt es gar nicht in Frage, sonst lass Gefühle erst gar nicht zu. Red mit deinen Eltern drüber. Bring den jungen Mann nach Hause. Wenn die Eltern Christen sind natürlich, sonst funktioniert es auch schlecht. Aber in diesem Fall, bring den jungen Mann mit nach Hause. Sie sollen ruhig mal kennenlernen. Und frag die Eltern, was denkt ihr über den Kerl? Und ihr Eltern, seid involviert. Guckt, was ist das für ein Typ, der sich für deine Tochter interessiert? Ist das einer, der Jesus lieb hat? Ist es einer, der ein gutes Zeugnis hat, der wirklich Geschichte hat, dass er geradlinig geht mit dem Herrn, kompromisslos? Ist es einer, der ein geistlicher Leiter sein wird für deine Tochter? Was für ein Mädel ist dieses Mädel, das sich für deinen Sohn interessiert? Und das ist was, was man bauen muss. Aber ich bete, das soll der Respekt sein, der da ist zwischen Eltern und ihren Kindern. Zu sagen, ja, ich möchte, dass du mitredest, Papa und Mama. Ich möchte eine weise Entscheidung treffen. Und oft sehen die Eltern klarer als die Kids, die vielleicht voll von Hormonen sind und gerade irgendwelche Gefühle haben. Wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben, nicht irgendwelchen weltlichen Typen, und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Wenn die Völker des Landes am Sabbattag ihre Waren und allerlei Getreide zum Verkauf bringen, wollen wir ihnen am Sabbat oder am anderen heiligen Tag nicht abnehmen. Also sehr weitläufig dieser Bund. Umkehr ist sehr praktisch. Hingabe ist sehr praktisch. Hier Familienleben. Jetzt sehen wir das Wirtschaftsleben. Wir werden Gott ehren in unseren Geschäften. Wir wollen im 7. Jahr auf den Ernteertrag und auf die Schuldforderungen einer jeder Hand verzichten. Also Familienleben, Wirtschaftsleben, unser Sozialleben und auch unser Gemeinschaftsleben als Gemeinde. Herz fürs Reich Gottes haben. Wir wollen uns als Gebot auferlegen, ein Drittel Schekel im Jahr für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben. Für die Schaubrote und das regelmäßige Speisopfer und für das ständige Brandopfer und für die Opfer an den Sabbaten und Neumonden, für die Festzeiten und für die heiligen Dinge und für die Sündopfer, um Sühnung zu erwirken für Israel und für alles Werk im Haus unseres Gottes. Wir, die Priester, die Leviten und das Volk, wollen die Lose werfen über die Lieferung des Brennholzes, um es nach unseren Familien zu bestimmten Zeiten zum Haus unseres Gottes zu bringen, Jahr für Jahr, damit man es auf dem Altar des Herrn unseres Gottes verbrennt, wie es im Gesetz geschrieben steht. Wir verpflichten uns, die Erstlinge unseres Ackerlandes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen Jahr für Jahr zum Haus des Herrn zu bringen, Gott zu ehren mit unserem Einkommen. Wir verpflichten uns, die Erstgeborenen unserer Söhne und unseres Viehbestandes, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, und zwar die Erstgeborenen unserer Rinder und unserer Schafe zum Haus unseres Gottes zu bringen für die Priester, die im Haus unseres Gottes Dienst verrichten. Wir wollen das Erste von unserem Schrotmehl und unseren Hebopfern und den Früchten von allerlei Bäumen, von Most, Öl für die Priester bringen in die Zellen des Hauses unseres Gottes und den Zehnten unseres Ackerlandes für die Leviten. Denn sie, die Leviten, sind es, die den Zehnten erheben sollen in allen Städten unseres Ackerbaus. Und die Priester, der Sohn Aaron, soll bei den Leviten sein, wenn die Leviten den Zehnten erheben. Und die Leviten sollen den Zehnten vom Zehnten zum Haus unseres Gottes hinaufbringen, in die Zellen des Schatzhauses. Denn in die Zellen sollen die Söhne Israel und die Söhne Levi das Hebopfer vom Getreide, vom Most und Öl bringen. Denn dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die den Dienst verrichten, und die Torhüter und die Sänger. So wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Und ich glaube, wir sind im Neuen Testament nicht auf den Zehnten festgenagelt, aber das Neue Testament sagt, 2. Timotheusbrief, dass die Gemeinde für die Ältesten sorgen soll, materiell. Und 2. Korintherbrief, einen freudigen Geber, liebter Herr, wer sparsam sät, wird sparsam ernten, wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Zu geben für das Reich Gottes. Und es ist immer ein bisschen komisch, wenn man als Pastor drüber reden muss. Ne? Und ich habe alles, was ich brauche. Ich rede nicht deswegen drüber, sondern einfach, weil es hier in Gottes Wort vorkommt. Aber die Erstlinge, das sollte eine regelmäßige Praxis von uns Christen sein, dass wir geben. Freudig, jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, aber regelmäßig. Und ich glaube nicht nur Peanuts, sondern wirklich, die haben 10% gegeben ihres Einkommens. Es sollte uns wichtig sein. Jeder Christ sollte ein Geber sein. Und wir sollten ein Herz haben für das Reich Gottes. Und wieder, es ist praktisch. Es kostet was. Zusammenfassend, seht, dass Umkehr und Buße und Hingabe praktisch ist und dass es das ganze Leben umfasst. Das Familienleben, das Sozialleben, unser Wirtschaftsleben, wie wir Geschäfte machen mit anderen, unser Gemeindeleben, was wir mit unserem Besitz tun, was wir mit unseren Gaben tun. Unser ganzes Leben gehört dem Herrn. Schritte zur Erweckung. Demütige Haltung vor Gott. Bußfertiges Herz, ein Herz, ihn anzubeten. Es wird Zeit mit ihm verbringen, im Wort Gottes, im Gespräch mit ihm. Dass wir nicht vergessen seine Treue, sondern ihn auch preisen dafür und anbeten und danken. Die Segnungen wirklich betrachten in unserem Leben. Dass wir dankbar sind, wir sind oft so undankbar. Wir sehen immer das, was wir nicht haben und vergessen das, was wir haben. Und Hingabe an dem Herrn, seine Güte auch zu sehen, ihm zu danken, ihn zu lieben dafür. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann volle Hingabe, Bund mit dem Herrn. Wir machen volle Sache, wir folgen seinem Wort nach, egal in welchem Bereich unseres Lebens. Das ist eine Grundlage für Erweckung. Wenn wir so leben, dann schnallt euch an. Können wir Großes erwarten, was Gott tun wird in unserem Leben und durch unser Leben. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass es praktisch ist. Und Herr, so sehr ein Muster wie in unserem Leben
von Zeiten, wo wir geistig besser drauf sind und Zeiten, wo wir schlechter drauf sind, aber du bist trotzdem treu. Ich bitte dich, dass du es uns lebendig machst und konkret machst, was es für unser Leben heute und jetzt bedeutet. Wo die Dinge sind, von denen wir uns absondern müssen, wo die Dinge sind, die wir vielleicht neu anlegen müssen, wie wir unsere Zeit sinnvoll einteilen können, wie wir in dein Reich investieren können. Vor allem lass uns deine Gnade nicht vergessen, dass wir stark sind in deiner Gnade und dass wir dich lieben von ganzem Herzen. Nicht zweigeteilt sind in unserem Herzen, nicht wankelmütig, sondern volle Sache mit dir, Gott. Leite uns und führe uns in diese Richtung der Erweckung. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.